Alltagsspulhelden, euer Podcast für Nostalgie und Popkultur mit Doc Jansi, Marcel McFly und Einstein auf Zeitreise durch Musik und Film.
Und natürlich mit Einstein Junior!
Ja, moin, ich bin's, Doc Jansi, und ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Ja, wir haben Mittwoch, den 1. Juli 1982 und starten mit dem Zeitexperiment Nr. 27. Auf dem Beifahrersitz sitzt der Mann, ja, der 1982 nach E.T. unbedingt mit dem Fahrrad fliegen wollte. Das Experiment endete jedoch auf einem Rosenbeet und mit Hausarrest. Hallo McFly!
Autsch.
Oh, das ist eine sehr schöne Szene, ja. Und oh, oh, da kriege ich sofort wieder Pipi in die Augen.
Oh.
Ja, auf der Rückbank, diejenige, die 1982 bei Pac-Man dachte, endlich ein Spiel, bei dem man einfach nur Dingen hinterher rennen muss. Ein Konzept, was ihr gefiel. Hallo Einstein!
Wuff, wuff. Und ja... Pac-Man ist nicht aus 1982.
Das ist nicht schlimm.
Aber ist egal.
Wir spielen ja.
Waka, 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 waka.
Das sowieso.
Sehr schön, Mensch, Freunde. Wie hat euch die letzte Zeitreise gefallen, als wir noch im Jahr 2003 waren? Gab es irgendwelche Rückmeldungen an euch?
Ja, also Rückmeldung natürlich von wem auch sonst. Jule hat uns natürlich eine tolle Rückmeldung wieder zukommen lassen. Wenn ihr gestattet, ich zitiere, wie immer eine Mega-Folge, aber Rückspurhelden ist eben auch ganz und gar meins.
Meins?
Ronald Schill hat mich sehr geprägt. Zwei Frauen streiten sich und betiteln sich mit den schlimmsten Schimpfwörtern. Er hopst mit seiner imaginären Kamera drin herum und filmt. Aber bei der Geschichte ist es ja auch kein Wunder, dass er wie geschaffen für Reality-TV ist. Ach so. Kleiner Fun Fact, ich dachte ja sehr lange, dass Jansi die Koseform von Jan ist. Und Leute, wer hat noch so geschwitzt und die Daumen gedrückt, dass Aurelie in die Playlist kommt? Eventuell ist es jetzt auch wieder in meiner Playlist.
Sehr gern geschehen.
Oh, schön.
Sehr gern geschehen. Cool. Und nein, ich war nie ein Jan und werde nie ein Jan sein. aber, und ich muss mich korrigieren, ja, auch dank des Hinweises von Jule, schön, dass du es nicht reingeschrieben hast, um mich bloßzustellen, aber ich habe Blödsinn erzählt. Der Schill war noch nicht, ich betone, noch nicht im Dschungel, aber in diversen anderen Reality-Formaten, ja. Also daher, im Dschungel war er aber noch nicht. Liebes RTL-Team, wird mal Zeit. Ja. Wobei, eigentlich hat man von dem jetzt auch alles gehört. Reicht.
Naja, im brasilianischen Dschungel war er dann ja vielleicht, wenn er da abgedampft ist.
Ja, das könnte sein. Das stimmt. Ja, bin sehr gespannt. Also, Ronald Schill, gerne auch mal in einer Out-of-Time-Folge bei uns. Bist du jetzt hier eingeladen. Ich glaube, wir müssen allerdings viel zensieren und es wird eine spannende Diskussion mit Einstein werden. Ich bin sehr gespannt.
Ich weiß nicht.
Ja, eigentlich hätte ich Bock, ihn zu grillen. Ja. Naja, wie auch immer. Sehr gut. Gibt es noch eine Rückmeldung? Danke, Juli übrigens. Gibt es noch eine Rückmeldung?
Es gab noch zwei Antworten auf die Quizfragen, aber sonst habe ich keine anderen Rückmeldungen zur Folge direkt. Nein.
Sehr gut. Ich glaube, auf die Quizfragen sind wir auch gespannt. Deswegen lösen wir mal auf. Beim letzten Mal sind wir rausgegangen mit 8-8.
Mhm. Genau. Wir schreiben uns wieder viel zu viel. Ich muss gleich nochmal gucken, wer jetzt was geantwortet hat. Ja, ich hoffe, ihr wisst das auch noch, sonst machen wir das hier gleich live. Ja. Und zwar lösen wir dann mal auf. Die erste Frage war nach Ereignissen natürlich. Und da ging es um das Raumfahrzeug, das 2003 beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre explodiert ist. Und das war das Space Shuttle Columbia. Jansi hat sich ein bisschen vertan.
Ja, die Challenger war früher.
Das war 86,
ja.
Genau. Und ich weiß nicht mehr, was McFly geantwortet hatte. Weißt du das noch?
Ja. Ich hab Columbia getippt.
Guck mal, dann gibt es schon mal einen Punkt für dich. Nummer zwei.
Warte. Wollen wir gleich auflösen, was die Leute auch getippt haben?
Oh ja.
Ja.
Dann
können wir gerne machen.
Machen wir das damit zu?
Ja. Also von Alex kam auch wieder etwas. Und zwar, er hat auch auf die Columbia getippt. Ja, bei der Musikfrage hat er keine Ahnung gehabt.
Moment, das machen wir noch nicht.
Ach so, macht ihr so. Okay, dann macht erstmal weiter, weil da.
Aber du hattest ja noch einen zweiten. Genau.
Ja, aber die haben auch nur für den Film geantwortet.
Okay, gut. Okay. Das können
gut,
wir
dann machen wir doch direkt mit dem Film weiter. Da ging es ja um einen Fantasy-Film, der Ende des Jahres ins Kino kam und im darauffolgenden Jahr den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Und das war natürlich Der Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs oder The Lord of the Rings, Return of the King, wie man das nennen möchte.
Mhm. Und das hatte ich richtig.
Hattet ihr, glaube ich, beide, ne?
Ja, habe ich auch getippt.
Meine ich auch. Sehr schön. Also, dann dafür jeweils einen Punkt für euch.
Ja, ebenfalls richtig getippt hatte das Papas Musikgeschichten.
Yay!
Sehr gut.
Und Alex hat sich vertan. Er hatte zuerst nämlich geschrieben, die zwei Türme. Und erst nachdem er gegoogelt hat, ist ihm klar geworden, es war die Rückkehr des Königs.
Aber ist ja nah dran auf jeden Fall.
Ja.
Trotzdem falsch.
Ja, Mann, lass mich doch mal ein bisschen positiv da rausgehen. Du alter Piesepappel.
Da ist es. Hört unbedingt mal rein bei Champagner und Lebenskrisen.
Ach ja. Genau, dann machen wir aber schnell weiter mit der Musik.
Wort.
Ist doch mein
da
Witz.
Da ging es um einen Song. Oh Gott, wir zerstören die Folge hier direkt. Ja. Ging um einen Song von Beyoncé, den sie mit Jay-Z aufgenommen hat, der ein weltweiter Hit wurde. Und das war natürlich Crazy in Love. Hatte die auch beide richtig, ne?
Ach, scheiße.
Dann ändert sich ja was in unserer Punktevergabe.
Naja.
Wir gehen aus dem Gleichstand raus. Der McFly hat das geschafft, was der Doc so großspurig angekündigt hat.
Manchmal muss man einfach die Fresse halten. So. 11 zu 10.
Ja. Naja, immerhin bist du auch zweistellig geworden. Ja.
Ja.
Ja,
ja, Alex hatte bei der Musik nämlich keine Ahnung und sonst kam da auch von anderen Zuhörerinnen und Zuhörern leider nichts.
Also ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte es ohne Googeln auch nicht gewusst, weil es auch einfach nicht meine Richtung ist.
Wieso auch ohne Googeln nicht gewusst? Ich habe das ohne Googeln gewusst.
Hä? Es hatte doch gerade jemand gesagt, ihr habt es gewusst, aber ich ja nicht.
Ja, wir haben es. Ja. Nee. Genau.
Ja, gut. Also von daher.
Naja.
Von alle, die, ich wollte nur allen Mut machen,
weiter zu antworten.
Nicht mal ich sowas aus dem Stehgreif weiß. So, genau. Aber was ich jetzt weiß, ist was anderes.
Faktenblitz mit Einstein.
Da mache ich auch gar keinen eigenen Einstieg mehr, wenn du schon so selber dir den Übergang vorspielst.
Ich wollte gerade sagen, ich übe und mache weiter.
Das ist, so weit sind wir gekommen, dass man selber sich als Moderation schon seinen eigenen Jingle vorspielen muss. Ja, viel Spaß.
Aber manchmal ist das doch ganz schön. So, machen wir mit den Faktenhäppchen weiter. Es beginnt, was natürlich ganz wichtig ist, das Wasserhundjahr.
Wuff.
Wasser und Hund. Wuhu.
Seehundjahr heißt das also.
Wie bitte?
Das Seehundjahr.
Ja, so, ja, genau.
Da guck. Das ist da in Schleswig kann man noch einen Seehund machen. Sehr schön.
Ja. Mach jawohl. Die Robbe. Nee, ist was anderes.
So, das hat aber Helmut Schmidt bestimmt nicht gemacht und Helmut Kohl eben auch nicht. Der hat nämlich Ersteren abgelöst. Als Bundeskanzler. Helmut Schmidt hatte zuvor tatsächlich die Vertrauensfrage gestellt, aber hat ab darauf aber 269 Stimmen gegen 224 bekommen. Das ging dann in dem Sinne erstmal weiter mit einer SPD-Alleinregierung und dann hat aber Helmut Kohl, also beziehungsweise er hat das so ein bisschen auch forciert, dann gab es ein konstruktives Misstrauensvotum gegen Schmidt und danach wurde Helmut Kohl dann entsprechend zum neuen Regierungschef gewählt. Also politisch einiges los in dem Jahr.
Ja.
Auf anderer Ebene wurde auch, also gab es auch einige Besonderheiten. Die Umwelt- und Naturschutzorganisation Robin Wood wird gegründet. Und im Universitätsklinikum in Erlangen wird tatsächlich das erste sogenannte, ich mag das Wort überhaupt nicht, Retortenbaby geboren. Also das erste Baby mit künstlicher Befruchtung.
Okay, gut.
Wird geboren. Wieso?
Ich war nämlich gerade jetzt so ein bisschen, bisschen hellhörig, als du Erlangen gesagt hast, weil da habe ich auch nachher in einem von meinen Beiträgen etwas dazu. Das hätte auch fast gepasst.
Oha, also bin ich ja gespannt.
Forscher aus Erlangen. So, na egal.
Da bin ich gespannt. Der erste Commodore 64 kommt auf den Markt. Also jeder, der den C64 noch kennt, den guten, also diese wunderschöne Farbe und auch diese Geräusche. Also es ist halt, das ist ja auch mal so ein richtiges Nostalgie-Feeling, ne? Wenn man die Sachen noch hört. Ich bin ja eher so ein Amiga-Kind, aber eine Freundin von mir hatte den, da haben wir auch viel mitgespielt. Was natürlich auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, was generell im Musikbereich los war. Sowohl die Toten Hosen als auch die Ärzte gründen sich beide in dem Jahr. Und die einen gründen sich, die anderen trennen sich. Aber ist in dem Sinne nicht mehr dabei. Die Bandmitglieder künden in dem Jahr an, künftig eigene Projekte zu verfolgen. Das soll man machen. Gut, kommen wir zu den Vornamen. Die beliebtesten Vornamen sind Stefanie und Christian.
Was?
Komm, ich muss dich auch mal ein bisschen überraschen. Das ist okay. Langweilig.
Ja, das hast du geschafft.
Gut. Geboren wurden natürlich auch einige Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Prinzessin Kate, Tom Schilling, Axel Stein, Jessica Biel, Kelly Clarkson, Kirsten Dunst, Kim Frank, Elias Mbarek, Christina Stürmer, Prinz William, Jared Paladecki, Felix von Jascherow, da haben wir ihn wieder. Es ist so lustig, wie die Folgen irgendwie zusammenkommen, ne? 2003 ja. War ja. Irgendwie noch, ne, dies und
war er in der Bravo?
Da war er in der Bravo, Otto. Jetzt ist er geboren. Genauso wie Patrick Nuo, der hat doch neulich den Ehren-Otto auch noch gewonnen. Das war auch total witzig. Wobei jetzt Lil Wayne und Nicki Minaj, da wüsste ich jetzt nicht, dass sie was gewonnen haben, aber auch die sind 1982 geboren worden. Hey. Aber wo wir gerade von den Bravo-Ottos sprechen, da haben natürlich auch einige Menschen eben diesen gewonnen. Wir haben die Kategorie Schauspieler. Da sind wir bei Maxwell Caulfield.
Okay. Ich habe den Namen mal gehört, aber ich wüsste jetzt keinen Film, keine Serie, keinen Auftritt von ihm.
Das ist nicht diese Serie mit Maxwell. Maxwell.
Nee. Das war Max Headroom.
Ja, aber das ist, ja, TV-Stars haben wir ja auch noch. Das ist jetzt Schauspieler. Also von daher, mal gucken wir mal. Adriano Celentano und Arnold Schwarzenegger. Bei den Damen sind wir bei Michelle Pfeiffer. Ornella Muti und Farrah Fawcett.
Oh, Farrah Fawcett aus Denver Clan. Nee, doch.
Drei Engel für Charlie.
Ja, auch. Nee, und, ja.
Und die Ex-Ehefrau von Lee Majors, alias Cold Sievers.
Ja, also auf jeden Fall Drei Engel für Charlie, hast du vollkommen recht. Bei Denver Clan bin ich wirklich nicht, nein.
Ja, dann kommen wir mal zu den Sängern. Da sind wir bei Shaken Stevens. F.R. David und Peter Maffay.
Oh, der Peter.
Der Peter. Die singende Wanderwarze. Ich liebe es.
Hallo, Freunde.
Bei den Sängerinnen landen wir bei Nena, Kim Wilde und Frida.
Ja, Frida war Solo unterwegs von ABBA dann. Ja.
Ach, die Frida. Solo-Projekt
gemacht.
Ach,
so. Ja. Ah. Frida und Anneliese. Frida. Ja.
Sehr schön. Na komm, machen wir jetzt die TV-Stars. Da sind wir bei den Herren bei Patrick Duffy, Lewis Dallas. Collins und Martin Shaw.
Martin Shaw? Mhm. Okay.
Es sagt mir was, aber
Patrick Duffy ist klar, ist ja Dallas, ne? Also da war ja der jüngere Bruder. Von J.R.
Bobby Ewing, ne?
Bobby Ewing, genau. Mm. Die anderen beiden sagen mir jetzt vom Namen nichts. Ich müsste Bilder sehen. Müsste ich nackt sehen.
Lewis Collins.
Nee, Lewis Collins, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Aber machen wir mit den Frauen weiter. Da sind wir bei Victoria Principal, Jutta Speidel und Linda Gray.
Und die kenne ich alle. Zweimal, auch ohne nackt. Zweimal Dallas, tatsächlich. Nämlich hier Principal, das war nämlich die Frau von Bobby, ja, genau. Und Linda Gray war die Frau von JR.
Ach, guck.
Genau, ach, guck mal einer, guck.
Ja, siehst du wohl. Gut, dann kommen wir zu den Bands. Da gewinnt den goldenen Otto die Spider-Murphy-Gang. Danach kommt noch einmal ABBA und danach BAP.
Oh, BAP?
Ja. Verdammt lang her, würde ich sagen. Gut, und es werden auch noch Sportler geehrt in dem Jahr. Und da sind wir bei Karl-Heinz Rummenigge, Pierre Littbarski und Toni Schumacher.
Ja, was eine Überraschung.
Ja, ne?
Ja.
Und Sportlerinnen haben wir aber natürlich auch. Das sind Ulrike Maifert, Tina Riegel und Denise Bielmann. Genau.
Die Maifert weiß ich noch, ja.
Maifert, ja. War das eine Skispringerin?
Ulrike Maifert, aus meiner Sicht, also jetzt muss ich bin ja derjenige, der auch falsche Fakten hier mal gerne raushaut, ist das eine Hochspringerin, Ulrike Maifert, oder eine Weitspringerin, eins von beiden.
Also Leichtathletin, ja.
Ja.
Ah, okay. Nee. Also den Namen habe ich natürlich schon mal gehört, aber irgendwie verbinde ich das immer mit dem,
ja,
mit
man
dem
kennt
Wintersport,
das, ja.
mit dem Skifahren. Und die anderen beiden, die kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gehört. Okay.
Deutsche Hochspringerin, Ulrike, ja. Heute Ulrike Nasse Maifert.
Ja. Okay. So, aber das Wichtigste natürlich, will ich euch nicht vorenthalten, der große Brachvogel ist Vogel des Jahres. Und das Wort des Jahres war Ellenbogengesellschaft.
Da schon.
Ja, andere Sachen wurden noch nicht gewählt, aber wir haben natürlich auch noch einen Dönerpreis, der lag bei ungefähr 2 Mark. Pro Döner, Butter, da sind wir bei 10,56 Mark pro Kilo, wohlgemerkt. Bier, die Flasche 90 Pfennig und Benzin, der Liter 71 Pfennig.
Dass es da schon Döner gab, war mir noch nie bewusst, muss ich ehrlich sagen.
Mir auch nicht, also vielleicht bei uns halt nicht. Also ich denke mal in den Großstädten vielleicht. Bei uns hat es ein bisschen länger gedauert. Also ich kann mich tatsächlich eher an Anfang der 2000er erinnern, wo ich das, glaube ich, das erste Mal auch gegessen habe.
Okay, da war ich schon weiter. Ich habe es Anfang der 90er schon gegessen.
Ja.
Aber es ist bei dir halt schwierig.
Naja.
Na gut. Ja,
das
war's
dazu.
Ja, vielen Dank. Ich halte mich heute mal ein bisschen zurück mit dem, was ich sonst immer noch so rauskrame. Ich habe.
Ich weiß gar nicht, warum.
Ich kann es auch raushauen, wenn ihr es unbedingt wollt.
Nein. Ja gut, oder ich greife es auf und mache dann gleich weiter.
Na komm, dann mach doch weiter.
Ja, du darfst es sagen, wenn du möchtest.
Ich darf sagen? Ja, naja, es ist ja meine Kategorie, ich habe sie diesmal nicht gewählt. Aber wir müssen über den Eurovision Song Contest sprechen. Und wer kann das besser, ja, als zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn auch live miterlebt hat, als, hier ist sie, unsere Einzigartige, auf Startplatz Nummer 1, Nicole.
Toll, sagst du das jetzt Einstein?
Wollte ich, ich konnte mich nicht entscheiden.
Aber es war eine sehr schöne Überleitung. Nee, ich habe mir tatsächlich, da will ich nicht immer wieder Politik nehmen, aber ich mache mal was ganz anderes. Ich komme auch mal aus meiner Komfortzone raus und tobe mich mal ein bisschen beim Eurovision Song Contest aus, war nämlich der 27. Aber damals hieß es natürlich Grand Prix Eurovision de la Chanson. Der fand am 24. April statt im nordenglischen Kurort Harrogate und wurde von Jen Leeming moderiert. Die kam von der BBC, hat sie wahrscheinlich auch ganz toll gemacht, also das, was ich gesehen hatte. Schauen wir mal. Frankreich und Griechenland haben übrigens nicht teilgenommen und deswegen sind nur 18 Nationen angetreten, was man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann. Ne? Nee. Also von daher super spannend. Und jetzt habe ich tatsächlich ein, zwei Sachen mit meiner Quizfrage verwechselt. Und deswegen werde ich die Sachen nicht, die Fakten kommen nächstes Mal in den Recap. Und werde dann gleich auf das, was für uns Deutsche in dem Sinne ja besonders ist, ist natürlich, dass Nicole mit dem deutschen Beitrag ein bisschen Frieden mit einem deutlichen Abstand von 61 Punkten den Wettbewerb gewonnen hat. Was natürlich auch noch absolut eine Besonderheit war, das ist das einzige Mal auch geblieben, dass es ein deutschsprachiger Song auch noch auf Platz 1 geschafft hat. Ja.
Ja. Ui, das auch.
Krass. Genau, also es war insgesamt der erste Sieg einer, einer deutschen Interpretin und dann auch noch bis heute eben das einzige Lied geblieben, das auch noch auf Deutsch vorgetragen wurde. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, absolut. Wie gesagt, dass es auch einfach nur so wenig Nationen waren, die teilgenommen haben.
Da, 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 da.
Ja. Genau.
So ist das. Warst du das schon? Nein. Bist du schon fertig? Nein.
Ja, ich habe gedacht, ich rede sonst immer so viel. Und
das glaube ich ja gar nicht.
Doch.
Das glaube ich ja gar nicht. Ich muss ja noch erwähnen, dass Ralf Siegel den Song geschrieben hat.
Ach so, ja.
Ja.
Gut, das war das schon fast wieder zu offensichtlich. Aber ja.
wo du recht hast, hast du recht.
Ja.
Das war tatsächlich sehr offensichtlich. Der alte Mann und das junge Mädchen zusammen auf der Bühne. Ich muss trotzdem noch mal eben ganz kurz drüber sprechen, weil es war ja schon ikonisch, ne? Also da sitzt ein junges Mädchen in einem blauen Kleid, wenn ich mich noch richtig erinnere.
Einfach mit ihrer Gitarre.
Und ihrer weißen Gitarre und spielt da ein bisschen Frieden. Und man muss auch dazu sagen, damals gab es tatsächlich ja noch kein Zuschauervoting. Das heißt, es waren die Juries gewotet. Ja. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Faktor. Aber ja, mega. Finde ich gut. Schön. Viel mehr gibt es auch gar nicht dazu zu sagen, glaube ich.
Ach, wenn man gewollt hätte, bestimmt, aber man muss es ja auch. Dann würde man wieder eine ganze Folge dafür brauchen.
Sehr gut. Ich, McFly, wenn du nichts dagegen hast, würde ich mal weitermachen.
Gerne.
Ja, dann machen wir Show Nummer 1 und Show Nummer 2, weil ich fange mal wie folgt an. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde!
Hallo, Jansi!
Hallo, Jansi!
Ja. Genau, allein dieser Dialog reicht schon aus, um sofort in eine andere Zeit versetzt zu werden. Denn eine Zeit, in der man sich am Freitagabend ja tatsächlich noch vor dem Fernseher versammelt hat, liebe Freunde, mit der ganzen Familie. Denn ich blicke heute gerne mit euch zurück auf die letzte Ausgabe der Show Disco, ja, mit dem One and Only Ilja Richter. Ja, also die haben natürlich damals nicht Hallo Jansi gesagt, sondern Hallo Ilja. Ja, so. Also, aber das war euch hoffentlich klar. Naja, Disco war, ja, wie soll man das sagen, eigentlich viel mehr als nur eine Musikshow. Das war sowas wie ja, das soziale Netzwerk der 70er, möchte ich es mal betiteln. Ja, schön, nur ohne Kommentare. Ja, nur ohne Kommentare und ohne Menschen, die unter jedem Beitrag schreiben, Moment. Nicht mit Menschen, aber ohne Menschen, die unter dem Beitrag kommentieren und schreiben, früher war alles besser. So. Habe ich eine falsche Pause?
Social Media ohne Menschen.
Ja. Ja, bei Disco standen irgendwie Stars auf der Bühne. Ne? Wir haben sie gerade schon genannt, aber unter anderem Boney M. war dabei, Smokey, George Harrison, Tina Turner, also die großen Stars waren da. Also wer Rang und Namen hatte, war dann irgendwann logischerweise auch bei Ilja zu Gast und mittendrin eben Ilja selber. Und da erinnere ich mich, also ich ja selten, weil ich war noch relativ jung, aber ich fand es immer cool. Der hat so viele Wortspiele gehabt, der hat so kleine Sketche mit drin gehabt und irgendwie so einen ganz typischen eigenen Humor, wo man nicht wusste, ob man lachen sollte oder fasziniert sein musste irgendwie. Das ist, ja genau. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr noch irgendwie so einen typischen eher Richterspruch im Kopf?
Ich war Einstein? Dann noch nicht da.
Nee, aber...
Mich gab es da noch.
Du warst ja auch bei Nicole nicht da und weißt es ja trotzdem.
Das stimmt, aber das ist ein so großes Ereignis, muss ich gestehen, Disco. Dass es einige, also gerade Shows, die nicht irgendwo wiederholt wurden, ist natürlich immer ein bisschen schwierig.
Das
Dafür
stimmt.
bin ich dann doch wohl etwas zu jung, muss ich sagen.
Das stimmt. Könnt ihr allerdings, wenn ihr wollt, gerne nochmal bei YouTube eingeben. Disco mit Ilja Richter, schaut es euch an. Wahnsinn. McFly. Hast du einen typischen eher Richterspruch im Kopf?
Nee, so leider nicht. Also ich kann mich hauptsächlich auch eher an die musikalischen Beiträge eher erinnern. Also so diese ganzen Zwischensketche oder so. Eigentlich fast gar nicht. Ich habe noch so ganz grob irgendwas im Hinterkopf. Da hat er, glaube ich, 74 mit Bertie Vogts irgendwie so eine kleine Musical-Nummer gedreht. Aber das ist auch so eine ganz, ganz ja, blasse Erinnerung gewesen.
Aber im Vorgespräch hattest du doch gesagt, ein Spruch, der dir noch in den Kopf gegangen ist. Warum fällt dir denn jetzt wieder nicht ein?
Den meinst du? Ja, den habe ich natürlich.
Ich meine einen Spruch, den man von Ilja Richter kennt. Nämlich?
Ich dachte, Licht aus, Spot an.
Genau, Licht aus, Spot an.
Der
genau.
war das.
Richtig, ja. Dieser Satz durfte nicht fehlen bei Disco. Das war wahrscheinlich eine der bekanntesten Moderationssätze der deutschen Fernsehgeschichte.
Das ja, stimmt, also, den kenn ich sogar. So. Ich hätte es nur
bitte.
Nicht mehr ja. zusammengebracht.
Genau.
Vielen Dank.
Also ich dachte, du meinst jetzt irgendwie einen Witz, den er irgendwie mal gebracht hat und der irgendwie zum Kult geworden ist. So klang das gerade.
Okay. Habt ihr noch einen typischen Eher-Richter-Spruch im Kopf? War meine Frage. Und keinen Sketch. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Du hast ihn dann ja noch genannt. Ja, ich konnte dich doch noch auf den richtigen Weg bringen. Könnt ihr übrigens gucken. Ich habe auch immer gedacht, so im Nachhinein, dass er den Spruch zu Anfang immer gesagt hat. Ja, Licht aus, Spot an und dann geht Disco los. Nee, das hat er gar nicht. Das war immer mittendrin, ja, wenn dann irgendwie noch ein Spot kam. So. Logischerweise macht ja auch Sinn bei dem Spruch. Ja, zumindest war das vor Live-Publikum, das ist auch nochmal wichtig. Die haben allerdings nicht immer alle live gesungen, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Naja, obwohl Disco aber immer noch erfolgreich war, kam dann 1982, und darüber sprechen wir heute, das Aus von Disco. Nicht etwa wegen der schlechten Quoten, sondern weil die Verantwortlichen des ZDF modernere Konzepte umsetzen wollten. Denn plötzlich galt so eine Sendung, die über 10 Jahre lang Kult gewesen war, als nicht mehr zeitgemäß. Ja. Mhm. Ja, so war das. Oder anders gesagt, Disco wurde Opfer eines Problems, das wir heute alle kennen. Plötzlich hieß es, wir müssen uns neu erfinden. Ja, das war so damals die Zeit, aber mal ehrlich, würde so eine Sendung heute überhaupt noch funktionieren? Was meint ihr?
Ja,
also
heute
ihr habt
nicht.
Sie vielleicht nicht im Kopf?
Ja, aber heute definitiv nicht. Da gibt es ja einfach viel zu viel. Das Angebot ist einfach so riesig. Es gibt so unfassbar viele neue, allein Musikrichtungen. Ich meine, nee, also dafür ist einfach das Angebot und die Möglichkeiten und so weiter viel zu groß.
Ja, also ich würde vermuten, würde in gewisser Weise schon irgendwo funktionieren. Aber wenn, dann wäre die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler etwas mager und würde dann auch nicht alle Leute ansprechen. Weil die ganz großen Namen, die kann sich kein Fernsehsender mehr jetzt irgendwie für so einen 5-Minuten-Auftritt oder sowas leisten. Ne, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, sagen wir mal so eine Taylor Swift oder sowas, die da für so eine wöchentliche Disco-Sendung eingeflogen wird, das würde kein Sender mehr bezahlen können oder auch wollen. Und das, was sie dann sonst als Alternative bringen würden, da würden dann auch jetzt gerade in Zeiten von Social Media die Leute sagen, kenne ich gar nicht und warum bringt ihr sowas, was soll der Kram?
Aber genau das ist das Ding. Du hast jetzt ganz andere Vertriebsmöglichkeiten und Möglichkeiten, bekannt zu werden, die du da einfach nicht hattest. Und wenn du international erfolgreich sein wolltest zu der Zeit, dann musstest du schon da quasi Klinken putzen bei eben solchen Veranstaltungen, um eben eine Vielzahl von Menschen irgendwie zu erreichen. Und das ist einfach mittlerweile ja nicht mehr so, dadurch, dass du gerade über die Streaming-Geschichten und Social Media oder YouTube zum Beispiel ja deine Kunst ganz anders vertreiben kannst, öffentlich machen kannst. Ja. Man auch viel mehr Zugang, also als HörerIn ja auch viel mehr Zugang zu Nischen, Bands oder Ähnlichem haben kann. Also deswegen ist es, ja, da hat sich einfach so viel in der ganzen Branche und den Vertriebswegen geändert, dass es, ich finde es schade tatsächlich, muss ich auf der einen Seite sagen, weil irgendwie habe ich gerade gedacht, ach, das ist doch irgendwie so, ne, so ein bisschen heimelig und nochmal irgendwie schön, wenn man doch mal irgendwie sowas hätte. Ich meine, Fernsehgarten in dem Sinne gibt es ja auch noch, aber so generell ist es, glaube ich, schwierig.
Glaube ich auch tatsächlich. Also damals war es, ich glaube nicht, dass die Sender dafür bezahlt haben, dass Tina Turner kommt, sondern dass Tina Turner einfach gesagt hat, die Promotion nutze ich. Ja, ich glaube, genauso war das zu der Zeit damals.
Echt? Ich hätte schon gedacht, dass sie Gage gekriegt hätten.
Ich weiß es nicht. Ilja, wenn du uns hörst, ja, schöne genau. Grüße. Oder an die Verantwortlichen des ZDF, wobei die damals verantwortlich waren, werden wahrscheinlich nicht mehr leben. Aber wie auch immer. Ja, also ich glaube auch, vielleicht funktioniert es nicht mehr. Ich hätte gern, glaube ich, wieder so eine Musiksendung wie Disco. Aber ja, vielleicht erinnern wir uns aber genau deshalb so gut und gerne daran. Ja? Denn Disco war irgendwie ja so ein Gemeinschaftserlebnis, finde ich. Also so, also als Familie hat man dann eben, also viele, die dort vielleicht groß geworden sind mit Disco dann auch, kennen das, ja, Millionen Menschen haben irgendwie gleichzeitig dieselbe Sendung geschaut, ganz ohne Streamingdienst, irgendwie ganz ohne Pausetaste, sondern du hast halt eben vor diesem Fernseher gesessen und hast diese Sendung live geguckt und warst mittendrin. Ja, und deshalb ging 1982 einfach auch nicht nur eine TV-Show zu Ende, sondern ja, es endete irgendwie ein Stück Popkultur, so. Oder um es mit Ilja Richter zu sagen, Licht aus, spot an. Ja. Das ist halt, ja, irgendwie geht es dann auch doch weiter, ja, mit irgendwelchen anderen Geschichten. Ja. Disco. Also die letzte Folge Disco mit Ilja Richter. Das fand ich einfach mal ein nettes Ereignis, wo wir einfach mal drüber sprechen sollten. Ja, und wie gesagt, guckt euch bei YouTube das an. Ist mega. Also das ist manchmal auch völlig langweilig. Die Sketche oder auch das Gesinge dazwischen drin mit Ilja, der irgendwelche Songs umgedichtet hat und so. Ich weiß nicht, ich glaube, das funktioniert tatsächlich heute nicht mehr. Aber guckt einfach mal rein. Also es ist tatsächlich trotzdem, ich finde Ilja Stimme einfach auch sehr lustig. Ja.
Ich sag nur Timon und Pumba.
Timon und Pumba, genau. Ja. Ja, sehr gut. McFly, was war denn dein Ereignis aus 82, was du dir gepickt hast?
Ja, das passt nämlich eigentlich ganz gut, denn du hast ja auch jetzt im weiteren Sinne ganz schön viel über Musik gesprochen. Ich mach mal in gewisser Weise damit weiter. Denn 1982, und zwar genau am 17. August, es war in Hannover.
Hannover, Langenhagen,
alles gut. Da trat nämlich die wunderbare Kompaktdisc ihren Siegeszug an. Das bedeutet, die CD geht in die Serienproduktion.
82 und schon, wa?
Ja, ne?
82. Erfunden wurde sie schon Ende der 70er, aber richtig entwickelt, also die richtige Erstentwicklung einer CD war 1981 und 82 ging es dann in Hannover im Presswerk los. Und ja, es war eine Gemeinschaftsproduktion, ja, kann man so sagen, so ein Gemeinschaftsprodukt von Polygram, Sony und auch Bayer. Also Bayer hat bei der Herstellung mitgeholfen. Die CD, man kennt es ja, so eine kleine Polycarbonatscheibe mit einer Aluminiumbedampfung. Und das war der moderne digitale Nachfolger der Schallplatte. Und Hannover ist auch generell mit der Unterhaltungstechnik sehr stark verknüpft, denn Emil Berliner erfand dort vor über 135 Jahren nämlich auch besagte Schallplatte. Hm. Und auch die ersten Musikkassetten wurden dort in Serie gefertigt. Ja, also Hannover, der Nabel der Welt, was die Serienproduktion der Musik angeht. Also nicht nur Musik, ne? Hörspiele und so weiter und so fort geht ja auch.
Der Tonträger,
ja, genau. Ja, die ganzen Geräte mussten natürlich auch erst erfunden werden und man hatte innerhalb von knapp 500 Tagen ein Konzept und eine Maschine entwickelt, die dann am 17. August vom Pianisten Claudio Arrau aus Chile symbolisch in Betrieb genommen wurde. Er hat nämlich seine eigene CD dort gepresst und dann ging es dann auch richtig los. Wir haben vorhin auch einmal die Band ganz kurz erwähnt. Das erste Album, was in Serie, also was für diese kommerzielle Serienproduktion rausgegeben wurde, das war The Visitors von ABBA. Und die kam dann 1983 auch erst raus.
Hm.
Ja. Ja, anders als die Vinylschallplatte ist es kein eigentlicher Tonträger, sondern es werden digitale Informationen auf eben dieser kleinen Scheibe gesammelt. Und anstatt mit einer Plattennadel wird mit einem Laserstrahl alles abgetastet. Also ich gehe da jetzt nicht zu sehr in die ganze Technik hinein, das ist auch blödsinnig. Also das wird zu nerdig, sage ich einfach mal. Aber man hat es einfach entwickelt, um die ganzen Knackgeräusche, das Knistern und das Rauschen endlich komplett rauszukriegen, um einen sauberen, klareren Klang zu bekommen. Zunächst haben die Kritiker aber gesagt, das gehört aber mit zum Musikerlebnis dazu. Und in gewisser Weise wirkt dann so eine Musikproduktion oder so ein Song auch sehr, sehr seelenlos und auch steril. Und die Preisfrage ist auch immer so eine Sache gewesen. Die ersten CD-Player, die ersten Anlagen für den Hausgebrauch, die kosteten weit über 1.000 Mark. Und das war also nichts, was man sich mal ebenso leisten konnte oder auch so für musikbegeisterte Jugendliche oder junge Erwachsene, die dann sagen wollten, ja, jetzt kann ich endlich auch meine Musik so oft spielen, wie ich will und brauche jetzt nicht immer den Plattenspieler von meinen Eltern sozusagen. Es war dann auch
ich hatte einen eigenen.
Hatte ich irgendwann auch, aber das war auch erst in den 90ern. Und der Startpreis von den CDs lag auch bei 35 Mark und damit deutlich über den Preisen von Schallplatten, die ja knapp irgendwie so bei, ich glaube, 8 bis 12 Mark oder so gelegen haben. Also die waren deutlich günstiger. Ja, Der Siegeszug, der hielt bis Ende der 90er an. Dann kam das MP3-Format so langsam auch raus. Und deswegen war ich auch so ein bisschen hellhörig, weil du sagtest nämlich Erlangen vorhin. Auch an der in Erlangen hat ein Forscherteam auch 82 schon angefangen, am MP3-Format zu forschen.
Ach, guck.
Genau. Und im Prinzip wurde das dann auch direkt mit der CD-Produktion kombiniert. Also alles, was wir auf einer CD hören, das sind in gewisser Weise MP3-Dateien. Ja, was habe ich da noch? Ach so, genau. Wisst ihr, wie lang oder warum eine typische CD genau 74 Minuten lang ist? Also man kennt ja diese beschreibbaren Rohlinge, die gab es übrigens schon ab 1992. Und die hatten ja immer so eine Aufnahmedauer von 74 Minuten. Wenn man sich da mal so dran erinnert. Warum, ja. Warum gerade 74 Minuten? Keine Ahnung.
Mehr passt halt nicht drauf.
Nee, das war Absicht. Das war Absicht. Denn der damalige Vorstandsvorsitzende von Sony in Japan, Ogie heißt er. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe das mit den japanischen Namen nicht so. Der war ein ganz großer Fan von Beethoven. Und die 9. Symphonie, die ging tatsächlich 74 Minuten, beziehungsweise die Version vom Dirigenten Furtwängler aus dem Jahr 1951.
Ja.
Da hat er gesagt, die will ich in einem Stück hören, ohne die Platte umzudrehen. Und deswegen macht ihr jetzt 74 Minuten auf so eine CD. Ja.
Da wollte er gar nicht so nerdig werden, der McFly.
Nein, ich finde das gut. Das ist eine Info, die ich ganz, ganz toll finde. Ich aber wieder den Kopf schüttel, weil ich mag ja das metrische System und ich mag einheitliche Einheiten. Und dass da jetzt etwas aus so einem doofen Grund, Entschuldigung, eben diese bestimmte Limitierung hat, findet mein innerer Monk doof.
Hättest du ja selber erfinden können, dann hättest du eine andere.
Ja, wenn ich 82 Geschichte. Schon gelebt hätte.
So, siehst du, beschwer dich bei
was
deinen Eltern.
Was hättest du gemacht? Die glatten 100 Minuten oder was?
Ja, keine Ahnung. Oder an die Kassette angelehnt, also an das alte Medium dann vielleicht noch angelehnt oder so. Dann, ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, was möglich gewesen wäre. Ja. Oder 60 Minuten halt. Ne? Also nein, also wobei, nein, er wollte ja unbedingt, dass das drauf ist. Nein, aber dass das irgendwie glatt ist. Oder ich weiß ja nicht, welches Limit möglich gewesen wäre.
Das habe ich jetzt auch nicht rausgesucht. Nee.
Das macht ja auch nichts. Ne. Es ist ja auch eben nicht so.
Und wir haben es überlebt.
Ja.
Das auch. Aber tatsächlich erklärt das Ganze, warum wir entsprechend so spät, also beziehungsweise so früh dann auch noch überhaupt keine CDs und CD-Player hatten, weil es ja einfach unerschwinglich war und das ergibt total Sinn.
Mhm. Ja. Ist ja mit vielen Dingen so, ne? Also wenn ich an Induktion denke, Induktion gibt es Ewigkeiten, und mittlerweile ist so eine Induktionsplatte oder auch fürs Telefon aufladen fast in jedem Haushalt zu finden, also es ist halt, irgendwann wird es halt günstiger vom Preis her, und die Nachfrage steigt und schwuppsiwupps,
Ja, also ich wäre soweit durch, ich habe nichts weiter zu sagen. Habt ihr noch was zu den CDs? Wollt ihr da noch irgendwas loswerden? Eure erste CD, eure letzte CD vielleicht?
Meine erste CD kennt ihr schon.
Bei mir war die Turtles Power Hits, glaube ich, als erste CD.
Ja, bei mir die Hits only for kids.
Ja. Und die letzte kann ich mir nicht mehr dran erinnern.
Ich bin am Überlegen. Ich glaube, das könnte tatsächlich sowas wie The Clash gewesen sein, weil ich die immer mal haben wollte. Aber ich bin mir da gerade nicht mehr sicher.
Ich glaube, meine erste CD, wenn ich mich richtig erinnere, müsste die Single von Go West von den Pet Shop Boys gewesen sein.
Go West, life is peaceful there. Sehr geil, cooler Song. Ja, nee, kann ich nicht. Weiß nicht.
Alles gut.
Letzte. Also ich hab wirklich viele CDs gekauft, also in meinem Leben. Und ich weiß nicht mehr, welches die letzte war. Wahrscheinlich irgendein Schund. Oder was Gutes war Deepish Mode, wer weiß so.
Ja, achtet man ja auch nicht drauf, weil die erste, da kannst du dich noch dran erinnern, das war in dem Moment was Besonderes. Aber du weißt ja in dem Moment, wo du die letzte kaufst, einfach nicht, dass sie die letzte ist.
Ja.
Das stimmt.
Und als es dann bei Spotify, als Spotify erschwinglich wurde, jetzt muss ich nochmal wieder Werbung machen, leider, da ist das bei mir, hat das aufgehört, ne? Also du hast die CD nicht mehr im Auto gehabt. dann hört's auf.
Aber es gibt ja auch nicht nur Spotify, es gibt noch sehr viele,
viele andere Streaming-Anbieter. Ja, ja, absolut. So, was gut. gibt's denn an Musik, Einstein?
Jawohl, so, müssen wir eben. Ich habe euch was, um so ein bisschen in die Stimmung zu kommen, habe ich euch nochmal wieder so ein bisschen was mitgebracht. Und stellt euch vor, es ist 8 Uhr morgens. Ihr liegt ganz friedlich in eurem Schlafsack, auf eurem Feldbett. Luftmatratzen können ja wegschwimmen, deswegen ist es viel sinnvoller, dass man auf einem Feldbett schläft und schlummert noch ganz friedlich. Vielleicht war der letzte Abend ein bisschen länger, da auf Zeltlagern die Abende ja manchmal noch ganz schön sind. Das wolltet ihr noch ausklingen lassen. Und durch die auf die Stille des Zeltplatz folgt ein ohrenbetäubendes Dim, 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 dim. Und es folgt Eye of the Tiger.
Mega. Das hab sofort wieder Gänsehaut.
Ja, das war damals unser Wecklied. Da war Jans ja auch nicht ganz unschuldig dran.
Das stimmt.
Aber ja, das Lied ist einfach ja ein Banger. Ich muss es wieder sagen. Das ist kraftvoll. Es holt einen auch direkt ab. Es hat Motivation ohne Ende. Und das sollte es natürlich auch sein. Das Lied kommt von der Band Survivor und ist Teil des Soundtracks von Rocky 3. Das Auge des Tigers. So, da hat Sylvester Stallone sich ganz, ganz viel zu überlegt und ganz viel geplant und hat sich erst tatsächlich Another One Bites the Dust gewünscht. Das wollte er unbedingt in diesem Lied haben. Quatsch, in diesem Film haben. Also dieses Lied wollte er unbedingt im Film haben. Aber Queen hat ihm die Rechte verweigert. So, und dann hat Stallone sich überlegt, er kannte die Single Poor Man's Son und das Album Premonition schon von Survivor und hat die dann ganz konkret beauftragt, einen Titel zu finden, der einfach für diesen Filmanfang passt. So, und dann hat er denen auch direkt die ersten 3 Minuten des Films geschickt und hat gesagt, so, liebe Leute, dafür sollt ihr mir einen wirklich kraftvollen ein kraftvolles Lied mit Biss schreiben. Also tatsächlich war auf dem ersten Teil noch Another One Bites the Dust zu hören übrigens, also das, was Survivor bekommen haben. Und er wollte halt wirklich, dass das Stück einen richtig starken Beat haben sollte. Und die, das ist ganz lustig, die Titelbezeichnung stammt eben auch aus dem Film. Trainer Mickey hat in dem Film halt gesagt, ne, stay focused and keep the eye of the tiger. Also ne, bleib fokussiert und behalte das Auge des Tigers. Und das, finde ich, kommt einfach auch richtig rüber. Es passt total gut dazu. Genauso, wenn man sich wirklich gerade diesen Anfang, ne, wenn ich so das, was ich jetzt so nachgemacht habe, überlegt. Das soll einfach, dieser also Rhythmus soll eben dann auch die Schläge des Boxers wiedergeben. Dieses links, links, rechts, links. Und ich finde, dass, wenn man das weiß, es kommt einfach auch so rüber. Und es kommt, ja, einfach richtig gut. Und ich finde, auch diese Kraft kommt total rüber. Und Stallone hat da selber irgendwie auch so ein bisschen dran mit rumgefuhrwerkt, hat immer so ein paar Verbesserungswünsche gehabt. Und es gibt tatsächlich wohl eigentlich noch eine dritte Strophe, aber weil der Zeitplan dann zu knapp war, ja, gab es das nicht. Und dann wurde quasi die Demo-Version für das Intro verwendet. Ach ja. Ja, also richtig cooles Lied, finde ich auch immer noch. Also das ist so ein All-Time-Ding, finde ich. Ist in Australien, Irland, Norwegen, USA und UK auf Platz 1 gegangen. Und in Deutschland immerhin noch auf Platz 13. Hat insgesamt 4-mal Gold und 30-mal Platin geholt. Also unerfolgreich ist was anderes, würde ich sagen. Und dieses Lied hat mit 108 BPM zwar im unteren Bereich, aber eignet sich noch für die Herz-Lungen-Wiederbelebung.
Ich möchte mir das jetzt aber gar nicht unbedingt vorstellen, wenn man dann so eine Herz-Lungen-Wiederbelebung dann plötzlich mit dem Boxtraining verwechselt.
Ich wollte sagen, nicht mal, dass man außersehen haut, das habe ich eben auch gedacht.
Ja, und vor allen Dingen gerade nicht beim Anfang so dümm und dann nochmal warten, düm, düm, düm.
Ja.
Das wäre auch nicht so treffend.
Ja. Ja, also zwischen dem ersten Düm und dem zweiten ist ja noch quasi ein Beat, den man dann nicht hört, aber das ist ein stiller Beat in dem Tempo.
Ein stiller Beat,
Ja.
Ein ruhiges Dümm.
Ja, ja, genau. Ein stilles Dümm.
Also es hat sich irgendwann, ich muss nochmal auf die Zeltlager zurückkommen, es hat sich irgendwann so eingebürgert, ich weiß gar nicht warum, irgendwann haben wir Eye of the Tiger drin gehabt und dann hast du es ein anderes Jahr mal nicht gehabt. Es war Hölle, ja. Also die Leute waren ja wach, weil nicht Eye of the Tiger gespielt wurde.
Ja, es gehörte da einfach
und sich
zu
beschwert haben, ja. Genau. Und dementsprechend hat sich das irgendwann tatsächlich eingebürgert, dass wir als ersten Song immer Eye of the Tiger gespielt haben. Liebe Grüße gehen übrigens raus an Kai Zelle. Ich kann mich an sehr, sehr lustige Morgengespräche erinnern im Hanomag, ja, im Unimog oder Hanomag, ich weiß gar nicht mehr, was es war, wo wir dann unsere Morningshow gemacht haben. Ja, es war tatsächlich sehr lustig. Ja,
ja,
fanden auch alle drumherum nicht so.
Ja, war aber auch bei SingStar eins meiner Favorites. Tatsächlich.
Guck.
Ja, wow. Das habe ich da auch gerne. Es war nur immer so schwer, im Refrain dann die Töne zu treffen.
Ja, und es wird heute auch bei jedem TV-Bericht immer noch benutzt, wenn es ums Boxen geht. Immer wieder. Du hörst es in fast jedem einzelnen Bericht, über jede Dokumentation. Geht es irgendwie um den Boxsport, dann mindestens einmal muss Eye of the Tiger eingespielt werden.
Aber es passt ja auch.
Ist auch ikonisch, finde ich. Also ist schon ein cooler Song.
Ja.
Apropos ikonisch, ja, wenn wir schon bei ikonisch sind und alle die die letzten Rückspulhelden-Folgen gehört haben, kann ich mich ja immer nicht für einen Song entscheiden. Ja. Und in diesem Fall konnte ich nicht um dieses Album herum, denn 1982, Freunde der Sonne, ist ein Album erschienen. Ja, das hat Musikgeschichte geschrieben. Man hätte es auch als Ereignis nehmen können, aber ich glaube, das ist hier ganz gut aufgehoben. Die Rede ist natürlich von Thriller. Von Michael Jackson, Thriller, ja, für alle, die danach sich nochmal duschen müssen. Ja, war nicht einfach nur ein erfolgreiches Album, es war im Grunde musikalischer Urknall. Musikalischer Urknall. Oder anders gesagt, ja, Spotify hätte damals vermutlich schon nach der ersten Woche gefragt, ob Michael Jackson vielleicht ein bisschen Platz für die anderen Künstlerinnen übrig lassen könnte, wenn man das mal so auf den Punkt bringt. Ja, nach dem ganz großen Erfolg von Off the Wall wollte Michael Jackson halt Anfang der 80er noch einen Schritt weiter gehen und gemeinsam mit dem Produzenten Quincy Jones, ja, sollte jede einzelne Nummer des Albums Potenzial für einen Hit haben. Ja? Ein Plan, der, ich glaube, sind wir uns einig, ein bisschen größenwahnsinnig klang. Am Ende aber erstaunlicherweise super funktioniert hat. Also es ist ja der Kracher. Denn auf Thriller, absolut, da fanden sich ja irgendwie Songs, die heute Musikgeschichte sind. Ne? Billie Jean, Beat It, Thriller oder Wanna Be Starting Something. Sieben der neun Songs auf diesem Album wurden als Singles veröffentlicht, ja. Mhm. Und da muss ich nochmal sagen, dass Einstein das auch nochmal eben hört. Also auf dem Album Billie Jean, Beat It, Thriller, Wanna Be Starting Something und sieben der neun Songs wurden als Singles veröffentlicht. Und meine Frage wäre an euch, welcher Song von dem Album ist denn euer Favorit?
Oh, ja, das ist gemein.
Ja, ich weiß.
Also ich ganz knappen Vorsprung würde ich dann sagen, Beat It vor Billie Jean, aber dann ist auch schon Thriller direkt hinten dran.
Okay, bei dir Thriller auf Platz 3, okay.
Ja, schon.
Schwierig. Mhm. Aber ja, ich glaube, also Beat It ist bei mir auch sehr weit oben. Ja, Billie Jean auch. Tatsächlich auch das noch über Thriller, muss ich wirklich sagen. Ich muss noch mal eben gucken, ich weiß gerade schon wieder nicht mehr, was da sonst noch drauf war, weil es einfach echt viel ist.
Ja.
Wanna Be Starting Something, das war auch gut.
Ja, fand ich auch gut.
The Girl Is Mine mit Paul McCartney im Duett.
Auch sehr schön. Mhm. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Freunde der Sonne. Also man muss ja, die Songs sind halt alle Geschichte, ja, und gehören zur Musikgeschichte, glaube ich. Und machen wir uns nichts vor. Ich kann das nicht. Das wird schon schwer, da irgendwie einen Song rauszuholen. Ich würde, glaube ich, auch Beat It nehmen. habe da noch eine besondere Beziehung zu, weil meine damalige Jugendrockkreuzgruppe einen musisch-kulturellen Bereich hatte und wir einen Tanz einstudieren mussten. Ja? Und ich kann mich noch an Corinna, an Katrin und alle, wie sie nicht hießen, erinnern, wie sie Beat It einstudiert haben. Vanessa auch, wie sie Beat It einstudiert haben. Ich habe nicht mitgetanzt. Ich habe mir das immer angeguckt, dann in dem Fall. War zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht der beste Tänzer. Beziehungsweise irgendwie Choreografien einzuüben, war nicht so meins. Und ich glaube, es waren auch genug Leute. Und es war einfach mega. Und das haben die zu Beat It gemacht und es war richtig, richtig gut. Ja, apropos Beat It, man holte für Beat It übrigens sogar Eddie Van Halen für das legendäre Gitarren-Solo im Studio. Und der spielte es ohne Gage. Ja, auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, und machen wir uns nichts vor, auch wenn ihr Thriller jetzt nicht, den Song Thriller jetzt nicht als erstes genannt habt, den endgültigen Kultstatus bekam das Album natürlich durch das Musikvideo zu Thriller. Denn knapp 14 Minuten lang, ja, mit Zombies und enormen Special Effects, ja. Bis heute gilt Thriller als das meistverkaufteste Album aller Zeiten. Und auch mehr als 40 Jahre später sind die Songs immer noch auf Partys oder im Radio zu hören. So, ja. Ich habe noch ein paar kleine Funfacts zum Schluss. Es war schon das 6. Studioalbum von Michael Jackson. Unglaublicherweise. Für das Album gab es 8 Grammys. Unglaublich. Und auch Mitglieder der Band Toto und Paul McCartney waren am Album beteiligt. Und ja, das Album hielt sich, Achtung, 80 Wochen in den US-Charts. Also unfassbar. Also das, es ist ein Meilenstein der Musikgeschichte. Lieber Michael, lieber Quincy Jones, vielen Dank für solch ein grandioses Werk. Ja.
Tut mir leid, dass ich irgendwie zwischendurch da immer so einen Downer reinbringen muss. Aber irgendwie macht mich Michael Jackson so traurig. Irgendwie immer, weil du sagst gerade, dass er da einfach schon so viele Alben rausgebracht hat. Und dann weiß man eben auch, warum. Wenn du überlegst, wie die ganze Familie seit frühester Kindheit gedrillt wurde und da auf die Bühne gezerrt wurde. Es tut mir leid, dass ich immer mit sowas komme, aber es gibt halt einfach so oft auch Schattenseiten.
Es gehört ja dazu.
Ihm in dem Sinne ja auch einfach komplett seine Kindheit geraubt hat und in ihm auch einfach so viel kaputt gemacht haben muss, dass natürlich auch dann bei ihm als Erwachsenen, also wie gesagt, ich mag nicht urteilen, was da vorgefallen ist, dann auch später, weil die Aussagen widersprechen sich einfach alle konkret, deswegen will ich mir das nicht anmaßen, aber dass bei ihm einfach irgendwas ja wirklich kaputt gegangen ist, glaube ich, und ja, und das dann aber eben auf der anderen Seite sich in diesem wahnsinnigen Talent und Erfolg auch auf der anderen Seite. Aber ich glaube, da bleibt auch unglaublich viel auf der Strecke, wenn du natürlich in so jungen Jahren auch so früh so mit so viel konfrontiert bist und damit umgehen musst und dann auch mit diesem Ruhm. Es gab ja, da war ich ein Riesenfan von so einem Zweiteiler früher im Fernsehen. Ich weiß, dass ich den auf Video hatte und ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ging um seine Kindheit mit seiner Familie. Es war ein ganz, ganz toller Film. Und der endete mit der Pepsi-Werbung. Mhm. Also der ging wirklich von den Anfängen bis dahin. Und das war so ein Zweiteiler. Und da hat man auch schon so viel mitbekommen. Also was da jetzt wirklich 100% mal schon, das weiß man jetzt, war ja nach wie vor ein Film. Und ich weiß, dass ich den als, ja weiß ich nicht, so also wirklich als Kind noch wahnsinnig oft und gerne geguckt habe, weil mich das so fasziniert hat. Damals habe ich das natürlich deutlich unreflektierter gesehen, aber jetzt denke ich, da ist halt so viel dran, was mich total traurig macht. Das ist was, was ich finde, was man auch mal sagen muss. Auch, ja, wie gesagt, wenn er mit seiner Musik so viele Menschen glücklich gemacht hat, ist da einfach irgendwie immer noch so die andere Seite.
Ja, da kann man natürlich ganz schnell sagen, jede Medaille hat zwei Seiten, ja. Und ich glaube, die von Michael Jackson ist eine sehr dunkle Seite auf jeden Fall und eine, die sehr glänzt. Ja, und das ist, ist schwierig. Ich glaube halt eben, Ja, es ist bei allen großen Künstlern so, ne? Ob wir uns Elvis angucken, ob wir uns den angucken. Madonna ist, finde ich, noch gut bei weggekommen. wie auch immer sie das geschafft hat. Aber Michael, da haben sich alle drauf gestürzt und jeder wollte ein Stück von der Torte abhaben. Ja, und das kann einem wirklich nur leid tun, ja. Britney Spears, wenn wir in die 90er gehen. Also
auch absolut.
Da können wir, glaube ich, viele nehmen. Und ja, aber bleiben wir beim Album, auch wenn der Zwischenruf sehr gut und sehr wichtig ist, ja, dass es halt eben die zwei Seiten hat. Das Album ist halt ein Meisterwerk.
Ja. Also wie gesagt, rein künstlerisch, absolut bin ich voll bei euch.
Jack. Sehr gut. Gibt es noch was zum Thriller, dem Wellensittich-Album?
Wisst ihr denn, wer die Stimme bei Thriller, dieser Erzähler gewesen ist?
Ja, aber ich habe es wieder vergessen.
Ja. Vincent Price.
Ja, genau.
Dieses ikonische Lachen am Ende. Mm. Oh, ehrlich.
Das stimmt.
Ach, ja.
Sehr gut.
Das hatten wir doch im Quiz. Ja. Im Podfluencer-Quiz.
Ja.
Da hatten wir irgendwas mit Thriller. Da. Hört doch alle nochmal in die Folgen rein.
Genau.
Machen wir dann auch.
Sehr gut. Genau.
Genau.
Genau. Ja, gut. McFly.
Musikalisch geht's dann bei mir weiter. Wunderschön. Wir gehen im übertragenen Sinne nach Afrika. Und zwar mit der Band Toto.
Ja, schon erwähnt.
Ja, ne?
Eben noch bei Michael Jackson mitgearbeitet und jetzt schon in Afrika.
Auf der Showbühne, richtig. Ja, Anfang der 80er, also Toto war ja schon einigermaßen bekannt und hatten sich auch etabliert, aber sie standen halt unter großem Druck, denn die meisten Kritiker und auch die Musikjournalisten haben sie zwar alle als brillant, also als brillante Handwerker angesehen, aber mehr als eine Studio- oder Musikerband haben sie auch nicht so gesehen. Also es musste ein richtig großer Hit endlich mal gelandet werden. Und der Keyboarder David Page, der hat die Grundidee damals komponiert zu Africa. Er hatte damals Afrika bisher noch nicht selbst besucht und seine Inspiration holte er sich unter anderem aus dem National Geographic Magazin. Und er hat Berichte gelesen über Land, Leute und die ganze Kultur. Und er hatte gesagt, okay, mit diesem Song oder mit dem Hintergrundwissen kann ich einen Song erstellen oder kann ich einen Song kreieren, der so ein bisschen so eine Faszination und Sehnsucht für Afrika ausdrücken soll. Und ja, die anderen Bandmitglieder, die haben gesagt, das wird nichts, das ist nichts Besonderes. Der Song ist albern. Und der Gitarrist Steve Lukather, der hat überhaupt nicht an den Song geglaubt. Er sagte wortwörtlich zu ihm, wenn Afrika ein Hit werden sollte, laufe ich nackt den Hollywood Boulevard rauf und runter. Das verspreche ich dir.
Tja.
Und?
Ja.
Muss ich nackt sehen.
Afrika wurde ein Hit, aber er hat es dann doch nicht gemacht.
Oh.
Ja, aber er bestätigt das auch immer wieder, dass er diese Aussage getätigt hat. Und die Produktion war auch sehr, sehr aufwendig. Jeff Porcaro und Lenny Castro, auch zwei weitere Musiker, die haben ganz viele Musikinstrumente und Melodien aufgenommen, die eben afrikanisch inspiriert waren. Haben auch diesen Percussion-Loop, den man zum Anfang auch hört, den haben sie dann, den wollten sie eigentlich erst in die Mitte des Songs setzen, aber die haben gesagt, wie würde das eigentlich klingen, wenn wir diesen Drum-Roll, diesen Loop, wenn wir den einfach schon zu Beginn bringen würden. Wie würde das klingen? Ja, es war genau die richtige Entscheidung. Man hat dadurch ein unfassbar unverkennbares Intro auch erschaffen können. Und auch die Chorstimmen, das waren alle Musiker, alle Begleiter und noch Background-Sängerinnen und Sänger. Das wurde in verschiedenen Schichten aufgenommen. Das hat man zum Beispiel bei Bohemian Rhapsody damals auch gemacht. Da haben dann die Musiker von Queen auch ihre Gesangsspuren gedoppelt, gedreifacht, gevierfacht und so weiter und so fort, dass das nachher wie ein unglaublich großer Chor klang. Und so eine ähnliche Technik hat Toto dann auch bei Africa genutzt. Ja, also Africa wurde zwar der größte Hit der Band, aber 1983 bei den Grammys wurde Rosanna als bester Song ausgezeichnet.
Rosanna. Auch, also, ja. Ich finde beides zwei geile Songs.
Sind auch tolle Songs. Sind auch beide auf dem gleichen Album drauf, auf Toto 4. Und ja, also der Erfolg gibt einem auch ziemlich recht. Platz 1 in den USA, der einzige Platz 1 Erfolg bisher für Toto, in den USA zumindest. Im UK, also im United Kingdom, Platz 3, Deutschland nur Platz 14. Und trotzdem ein Klassiker geworden.
Hm. Mit auch ganz großartigen Coverversionen.
Genau, 2018, glaube ich, eine der letzten richtig erfolgreichen Versionen von Weezer.
Die habe ich nicht gemeint.
Ach so, okay.
Und du siehst immer noch wie früher aus. Was ich damals nicht zu sagen wagte, schrei ich jetzt heraus. Du bleibst das alte Arschgesicht. Ich liebe das.
Okay, ja, natürlich. Da hast du mich jetzt kalt erwischt.
Entschuldigung.
Nee, aber ist doch gut. Kannte ich natürlich auch, aber an die habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht.
Dann kletter unsere ZuhörerInnen mal auf.
Ja, doch gerade. Arschgesicht von Otto.
Von Otto. So,
doch, das hat Marcel eben schon gesagt.
Habe ich nicht gehört.
Ach so, okay. Ja, wer von Otto parodiert wird, der hat es, glaube ich, dann auch endgültig geschafft. Das ist ein Ritterschlag.
In also Hänsel und Gretel auch, ja?
Ja,
klar, natürlich.
Ja. Aber das ist ja nicht Hänsel und Gretel, sondern sehr, sehr viele Lieder gewesen, die dann einen Hänsel und Gretel-Text bekommen
so
haben.
So ist es.
Jo. Ja, das war mein Beitrag zur Musik.
Richtig.
Dann
schön.
Schauen wir mal, was in der Flimmerkiste oder im Kino so rumlief.
Ja, ich bin tatsächlich mal im Kino gewesen. Oh. Ich hatte erst...
Stopp.
Was?
Du knisterst.
Ja. So, ja, bleiben Sie entspannt. Jetzt fangen wir wieder langsam an.
Wir versuchen
Wusa.
Es. Wusa. Genau. Nee, ich habe erst.
Du versuchst es gerade nicht. Wir machen es mal anders. Wir warten mal wieder einen kleinen Moment, ja. Und ich würde sagen, ich übernehme kurz mit meiner Serie beziehungsweise meinem Film.
Ich habe eine andere Idee.
Jetzt.
Klappt, ja. Siehste, es ist Riverside. Ja. Riverside ist das Problem. Aber es ist nicht so schlimm, wir haben es jetzt hingekriegt. Ich habe nämlich tatsächlich eigentlich erst einen anderen Film so ein bisschen überlegt gehabt, ganz kurz aber nur, weil wir, jetzt kommt ein kleiner Recap zur 1974er-Folge nochmal, da habe ich doch über Dolly Parton gesprochen. Und Dolly Parton hatte ja Stück eben, das, da hatte ich erzählt, in einem anderen Lied, in einem anderen Film nochmal wieder hoch, nochmal eben deutlich gepusht wurde und nochmal wieder in die Country-Charts gekommen ist. Und das war Das schönste Freudenhaus in Texas von 1982. Und dann habe ich mir immer gedacht, nee, es gibt so andere gute Filme, den nehme ich jetzt doch nicht, auch wenn es ein sehr lustiger Recap an dieser Stelle gewesen wäre. Ich habe einen Film genommen, der mir persönlich einfach unglaublich viel bedeutet. An dieser Stelle nochmal sagen, wäre fast Dark Star geworden, aber nein, ich habe mich an einen Film gehalten, der einfach für mich persönlich noch mehr Bedeutung hat. Und ich habe wieder einen Klappentext gebastelt. Den würde ich euch gerne einmal vorlesen. Okay, du suchst gerade noch nach Dark Star.
Ja, da ist er.
Ja, das ist eben auch ein sehr, sehr, sehr großartiger Film, aber der kommt vielleicht nochmal an anderer Stelle. Ja, ich möchte euch einmal kurz erzählen, welchen Film ich mir ausgesucht habe. Tief verborgen in einem wunderschönen Wald, in einem verwunschenen wunderschönen Wald, lebt ein Einhorn, völlig im Einklang mit sich und der Natur. Als es erfährt, dass die anderen Einhörner vor langer Zeit spurlos verschwunden sind, gejagt vom roten Stier, und es das letzte seiner Art sein soll, begibt es sich auf eine gefährliche Reise voller Magie, Geheimnisse und unerwarteter Freundschaften. Auf seinem Weg begegnet es skurrilen Gefährten, mächtigen Zauberern und einem düsteren Schicksal, das die Welt für immer verändern könnte. Doch je näher die Wahrheit rückt, desto größer werden die Opfer, die gebracht werden müssen. Kann das Einhorn den Mut finden, sich seinen Ängsten zu stellen und das Rätsel um das Verschwinden aller Einhörner zu lösen?
Wow.
Genau. Ein Wahnsinns-Soundtrack. Aber nichtsdestotrotz, da kommen wir gleich zu. Auch da habe ich wieder überlegt, dass der Film hat wieder einiges, ne, an Genre-Mixen dabei. Wir haben wieder unseren klassischen Roadtrip. Wir haben auch irgendwie unser Buddy-Movie. Da ist ein bisschen Mystery dabei und auf eine gewisse Art und Weise auch wieder Coming of Age. Und letztendlich geht es aber irgendwie an sich aber immer noch um den Glauben, ne, und um diese Reinheit, um das Glauben an das Gute und aber eben auch an sich selbst. Und das ist eine wahnsinnige Heldenreise im wahrsten Sinne des Wortes, die mehrere Darsteller da machen. Und das bewegt einfach unglaublich. Der Film ist 89 Minuten lang, FSK 6 tatsächlich. Und ich finde es richtig, richtig cool. Der ist auch einfach sehr cool besetzt mit Christopher Lee als König Haggard, der Antagonist, wie wenn man das so möchte. Und da gibt es einen großartigen Funfact zu, oder mehrere sogar. Christopher Lee war da eben so ein riesiger Fan von, dass er den Haggard auch in der deutschen Synchro selber spricht.
Krass.
Das ist wirklich Christopher Lee selber, der den spricht. Und das finde ich mega, mega cool.
Also wir über Christopher Lee, jetzt mal ganz unter uns, ne? Da müssen wir mal eine eigene Folge machen. Also Christopher Lee ist ja wohl eine Ikone, oder?
Ja, absolut. Nee, auf jeden Fall. Und der war auch ein so großer Fan dieses Buches, dass er wohl angeblich am Set da, oder beziehungsweise da, wo sie es eben aufgenommen haben, die ganze Zeit mit dem Buch rumgelaufen sein soll und hatte mal eigene Anmerkungen, weil er eben dieses Buch so geliebt hat. Und auch die ganze Zeit, also bis zuletzt, er ist ja nun nicht mehr unter uns, aber es immer war, wenn irgendwie es um eine Realverfilmung geht, er wollte unbedingt diesen König spielen. Und ich hätte das so, so gerne gesehen, muss ich an der Stelle sagen. Das wäre so cool geworden. Aber ja, so war er definitiv dabei und hat einen wahnsinnigen Beitrag dazu geleistet. Und ja, das war eben ganz, ganz toll. Und das Spannende ist, ich habe jetzt daraufhin, jetzt habe ich gedacht, nee, komm, jetzt machst du das endlich mal. Ich habe mir das Hörbuch besorgt. Ich habe mir das Hörbuch gekauft und habe es jetzt nochmal gehört. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin wirklich überrascht tatsächlich, wie nah der Film doch generell am Buch ist. Also auf jeden Fall die erste Hälfte. Natürlich merkt man schon kleine Unterschiede, aber das kann ich dramaturgisch immer total verstehen, warum man bestimmte Sachen so ein bisschen gekürzt zusammengefasst hat und auch immer. Aber auch die Beschreibung, wie jetzt gerade zum Beispiel das Einhorn aussieht, ist schon mal richtig gut. Und auch so ein paar andere Sachen ganz, ganz toll. Witzig ist, diesen Kater, an den man sich vielleicht erinnert, den gab es so nicht. Der ist irgendwie in den Filmen nur dazu gekommen, ist auch eine ganz lustige Geschichte dazu und passt aber eigentlich auch total gut. Und ja, keine Ahnung, ich mag diesen Film von vorne bis hinten. Ich finde es großartig, dass Frank Zander dabei ist, einmal kurz als Schmetterling. Das passt natürlich voll. Und ja, mag einfach diese ganze Geschichte darum herum total gerne und natürlich auch den Soundtrack. Ich war so ein großer Fan eigentlich von diesem ganzen, ja, auch dem Soundtrack. Das habe ich mir auch direkt gekauft damals. Also natürlich nicht als es rausgekommen ist, aber als ich großer Fan war. Das war nämlich tatsächlich, und da kommen wir nämlich wieder auf 2003, weil ich da oder war es 2002, aber irgendwie so um den Dreh hatten wir so ein ganz großes Kunstprojekt. Und ich habe mir wegen dieses Films und wegen dieses Soundtracks das Thema Einhörner in der Kunst und in der Geschichte rausgesucht, wie die Darstellung war, wie das so gekommen ist, wie das dann in der Heraldik, also dieser Wappenkunde, ständig überall waren Einhörner, hatte ich mir rausgesucht und habe ich selber auch aus unterschiedlichen Materialien, die dann eben was bedeutet haben, also aus Gips, aus Ton, weil das, ne, und das ist einmal Leben, einmal Tod eher symbolisiert, habe ich mir alles rausgesucht. Und dann mussten wir so eine große Präsentation machen und im Hintergrund habe ich dann The Last Unicorn von America laufen lassen. Das übrigens komplett von Jimmy Webb komponiert wurde und dann von America interpretiert
also
wurde.
Also wenn du da keine Eins drauf bekommen hast, ne?
Nee, habe ich nicht.
Was?
Nee, ich glaube, es müssen 11 Punkte gewesen sein, ja. Ja.
Boah.
Frau Jorns hat es nicht so zu würdigen gewusst, wie meine Verbindung da war. Aber vielleicht kannte sie den Film auch nicht. Ich weiß es nicht.
Ich kenne den Film auf ihr Haupt.
Ich finde das genial.
Oh, das ist schön.
Du kennst den Film nicht?
Nö.
Aber das ist was, den kann man sich ruhig mal angucken. Ich weiß, dass viele den als Weihnachtsfilm interpretieren, wobei er eben mit Weihnachten eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Und ich finde, den kann man auch immer gucken. Also du bist herzlich eingeladen. Ich habe ihn auch auf DVD. Den kann man nochmal sehr gerne gucken. Ich bringe den mal mit, wenn wir uns sehen oder so.
Ich würde sagen, Einstein Junior wäre auch dabei bei diesem Filmabend dann.
Ja, ich glaube auch. Also mittlerweile schon. Ich habe immer ein bisschen damit gewartet, weil er schon auch sehr gruselig ist zwischendurch. Obwohl, er ist offiziell FSK 6, aber da sind schon ein paar Szenen dabei, die ein bisschen schwieriger sind. Ja, und ich mag auch das, wofür er steht. Aber das führt jetzt alles zu tief. Da könnte man auch eine ganze Folge mitmachen, mit aller Symbolik, was eben dieser König Haggard, diese reinen Geschöpfe für sich sammelt, um glücklich zu sein, aber er ist es am Ende trotzdem nicht. Und
dann machen wir ein Kunstprojekt draus.
Ich wollte sagen, machen wir nochmal ein Kunstprojekt draus. Vielleicht gibt es dann auch nochmal eine bessere Note für mich. Mal schauen. Und nichtsdestotrotz, die Kritiker waren auch, also was soll ich sagen, wir sind schon in der oberen Hälfte. Wir sind mit bei 75% bei den Tomaten, 86% beim Popcorn und IMDb ist ähnlich wie die Kritiker, da gibt es eine 7,3.
Da hätte ich höher eingeschätzt. Wenn ich jetzt wetten müsste, hätte ich den tatsächlich auch deutlich über 80% eingeschätzt. Sowohl als
ich kann
auch
aber nicht sagen, wie viele abgestimmt haben. Nee, das kann ja stimmt. Immer sein, ne? Dass
gerade diejenigen,
denen das so besonders gefällt, dann einfach auch nicht abgestimmt haben. Das weißt du halt nie 100%.
Nein, das ist so.
Also ich hätte für mich persönlich auch eher um die 80% gehabt. Ich meine, ne, Popcorn war ja auch schon bei 86. Und das ist tatsächlich eine klare Empfehlung. Ich finde, der ist auch so weit gut gealtert, dass man den auch immer noch sehen kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und wie gesagt, ich finde den einfach schön.
Ist er. Toller Soundtrack. Toll gemacht, toller Film.
Ja, sofort auch wieder Gänsehaut, wenn ich da nur dran denke.
Hast du schön rausgesucht. So, ich möchte gerne wissen, wie du von 0 auf 1 die Technik wieder hinbekommen hast.
Nee, das erzähle ich nochmal.
Off-topic, ja. Sehr gut, okay. Ja, von einem tollen Film komme ich zu einer tollen Serie. Ich habe mir diesmal eine Serie gepickt aus den 80ern, nämlich Remington Steel. Ja, für alle, die es noch kennen. Das war keine klassische Krimiserie irgendwie, sondern mehr so eine Mischung aus Detektivgeschichte, Romantik war mit dabei und irgendwie auch so ein charmantes Chaos, wenn man das mal so richtig betrachtet. Denn im Mittelpunkt, da steht Laura Holt, gespielt von Stephanie Zimbalist. Ja. Name sagt mir heute nichts, aber Stephanie Holt ist sofort wieder in meinen Kopf geschossen. Die ist eine brillante, also nicht die Stephanie, die ist eine brillante Schauspielerin, aber die Laura Holt, die ist eine brillante Privatdetektivin. Aber, und da kommen wir zu einem Problem, was sich damals sicherlich noch weiter gesponnen hat als heute. Viele ihrer Kunden trauen einer Frau offensichtlich nicht zu, komplizierte Fälle zu lösen, ja. Wurde damals aber tatsächlich schon aufgenommen und thematisiert, finde ich mega. Anfang der 80er, also dementsprechend sehr gut. Was tut Laura Holt? Sie erfindet kurzerhand einen männlichen Chef namens Remington Steele. Ja.
Das hatte ich schon wieder komplett vergessen.
Ich auch.
Das so war, das ist so gut. Jetzt will ich das unbedingt nochmal gucken.
Ja. Das ging mir ganz genauso. Kannst du auf Prime Video tun, wenn du möchtest. Und vor allem die erste Folge, weil das eben diese ikonische erste Folge ist. Sie erfindet Remington Steele. Ja. Der existiert nämlich nur auf dem Briefkopf, bis eines Tages ein charmanter Hochstapler, ich spoiler ein bisschen, auftaucht und beschließt: Das bin jetzt ich. Ja, ich bin Remington Steele. Und dieser geheimnisvolle Gentleman wurde gespielt von keinem anderen als Pierce Brosnan. Ja, das Besondere an der Serie war die Mischung irgendwie aus Krimi, aus Humor, aus diesem ständigen Knistern auch zwischen den beiden. Ja, mich hat sie abgeholt. Ich fand es mega und ich habe, glaube ich, damals irgendwann, also da ja noch nicht, aber irgendwann gesagt, ey, das muss ein James Bond sein. Also für mich war klar, dass Remington Steele, hätte ich jetzt fast gesagt, Pierce Brosnan irgendwie mal James Bond sein musste. Aber gehe ich erst einmal einen Schritt zurück. Erfunden wurde die Serie von Robert Butler und Michael Gleeson und insgesamt entstanden zwischen 1982 und 1987 5 Staffeln mit insgesamt 94 Episoden. Die Serie, nochmal, hat mir damals wirklich richtig Spaß gemacht und das tut sie irgendwie heute auch noch. Also guckt da, wie gesagt, mal rein. 7,3 IMDb-Wertung, liegt sie auch im oberen Mittelfeld. Tomaten und Popcorn gab es für die Serie nicht, ist aber, wie gesagt, bei Prime verfügbar. Und jetzt nochmal ein paar Fun Facts. Ich habe es eben schon gesagt, mit Pierce Brosnan und 007. 1986 war nämlich Pierce Brosnan bereits als Nachfolger von Roger Moore im Gespräch, als James Bond, ja, wahnsinnigerweise. Doch vertraglich musste er tatsächlich bei der Serie bleiben und konnte halt dann nicht James Bond spielen. Und ja, es wurde dann Timothy Dalton zu 007 und erst danach, ja, kam dann tatsächlich Pierce Brosnan. Und auch noch ein kleiner Fun-Fact, wenn ihr die Serie nochmal guckt, schaut nochmal auf das englische Original, denn die Episodentitel waren häufig Wortspiele zu Wortspiele oder Anspielungen auf berühmte Filme. Ja? Mhm. Auch wenn das jetzt zeitlich nicht passt, aber ich, also da muss ja jemand schon irgendwie mal eine Idee gehabt haben. Folge 1 heißt übrigens License to Steal.
Wie cool.
Wie lustig, oder? Aber es gab License to Kill noch gar nicht. Also, ne, der kam erst danach. Ja.
Nein, ja, okay, aber dann war das nicht der Filmtitel, aber die License to Kill hatte er ja.
So, ne? License to Steal. Finde ich mega, ja. Also, wie gesagt, schon bei Folge 1, guckt mal rein, vielleicht findet ihr selber noch andere Sachen. Ich finde es super. Remington Steel. Also, ich bin da eher dann Ende der 80er rangekommen. Wahrscheinlich wurde ja auch zeitversetzt sicherlich in Deutschland dann gebracht. Und ja, ich habe es immer gern geguckt. Ich glaube, es lief damals immer auf ARD im Vorabendprogramm, diese typischen 18.40 Uhr oder Dinger oder 19.30 Uhr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich, nochmal, riesiger Fan und ich spoilere jetzt nicht, ob sie sich in der letzten Folge gekriegt haben oder nicht. Ja, die beiden Hauptdarsteller.
Ja, ich muss das irgendwann in den 90ern als Wiederholung geguckt haben, was weiß ich, dann so im Nachmittagsprogramm dann eher, ne? Sei es, glaube ich, keine Ahnung, ob das jetzt auf Sat 1 oder was auch immer lief. Ja. Da meine ich dann eher, damit in Berührung gekommen zu sein. Ja.
Remington Steel auch in Eckernförde ein Thema gewesen?
Nö. hab ich auch tatsächlich nie geguckt, aber ich kannte ich kannte so ein bisschen diesen Plot, also diesen Grundplot, dass sich Pierce Brosnan als Remington Steele eben dargestellt hatte.
Das hatte ich nicht
ich
mehr
auch.
Im
ich,
Blick.
Ich hab's auch vergessen. Ich dachte, er wäre einfach der Privatdetektiv gewesen. Das war, also, aber es ist halt auch so lange her, dass ich es geguckt habe und gesagt, jetzt will ich es auch unbedingt wieder gucken.
Ja. bin ich dabei, also kann ich absolut nachvollziehen und wie gesagt, Folge 1 würde ich auch gerne nochmal gucken bei Prime. Ich glaube, du musst es kaufen. Aber
wir gucken mal. Wir können das uns ja teilen oder machen wir zusammen so einen Serienmarathon.
Genau. Das machen wir auch. aber manchmal kann man tatsächlich auch die erste Folge kostenlos streamen. Und das reicht ja manchmal bei der Geschichte schon, weil ich möchte ja auch nur wieder diesen Plot haben.
Einfach nur dieses reingucken. Gefühl mal wieder.
Ja. Ja, finde ich gut. Ja, sehr schön. Das war meine Serie. Und McFly, Film oder Serie? Kannst du schon spoilern?
Film.
Sehr gut.
Im weiteren Sinne sogar eine Romanverfilmung. 1972 erschien der Roman First Blood, geschrieben von David Morrell. Und 10 Jahre später machte dann ein gewisser Sylvester Stallone, ich glaube, den haben wir heute auch schon ein, zweimal irgendwie beiläufig erwähnt, einen ganzen Film daraus. Rambo. Oder im Original auch First Blood. Ja, worum geht's? Ich glaube, die Geschichte ist bekannt. Jeder hat mindestens einmal genau diesen Film gesehen und der ist auch, wie ich finde, der beste der gesamten Reihe. John Rambo, ehemaliger Vietnamkriegssoldat, ehemaliger Veteran, kannst du ja nicht sagen, weil das wird ja immer bleiben. Er wird in einer Kleinstadt wegen angeblicher Landstreicherei von einem ziemlich mies gelaunten und ziemlich gemeinen Sheriff festgenommen. Auf der Polizeiwache wird er von den anderen Beamten ja ganz schön misshandelt und das löst so ein Flashback und seine Vietnamkriegstraumata wieder aus. Er flüchtet und sie versuchen ihn natürlich wieder einzufangen, jagen ihn sogar auch mit Hubschraubern. Man versucht dann tatsächlich auch noch auf ihn zu schießen, obwohl der Sheriff sagt, er soll lebend gefangen werden. Ja, Rambo wehrt sich, indem er einen Stein auf den Hubschrauber schmeißt. Der schießende Polizist fällt in den Fluss, stirbt dadurch. Und das ist sozusagen auch der Grund, wo es dann so richtig losgeht. Und der Sheriff sagt, jetzt holen wir auch die Nationalgarde und alle anderen verfügbaren Kräfte mit ran, um diesen Mistkerl dingfest zu machen. Oder wenn es sein muss, sogar auch zu töten. Ja, Rambo ist ehemaliges Mitglied einer Spezialeinheit in Vietnam gewesen. Er kennt sich im Guerillakampf aus, im Überlebenskampf. Er weiß, wie er unter den widrigsten Bedingungen überleben kann und sich auch, ja, hier und da einige Vorteile verschafft, indem er Fallen baut, in den Wäldern zum Beispiel. Er jagt auch, um zu überleben. Und ja, er hält die gesamte Gegend mit seiner Flucht in ja, Angst und Schrecken, möchte ich nicht sagen, aber er hält sie alle in Atem, bis dann auch sein ehemaliger Kommandant Colonel Troutman aus Washington rangeflogen wird. Colonel Troutman, genau. Um ihn dann wieder ja, zu beruhigen, zu besänftigen und ihn dazu zu überreden, komm Junge, stell dich. Auf mich hörst du doch höchstwahrscheinlich noch. Ja, wie ich gesagt habe, die Nationalgarde wird herangeholt. Man schießt mit einem Raketenwerfer auf eine verlassene Mine, in der er sich verschanzt. Er kann auch da flüchten und ab da denkt er sich, jetzt kann ich ja eigentlich auch abhauen. Aber nein, das Blatt wendet sich und er plant seinen persönlichen Rachefeldzug gegen den Sheriff und verwüstet sozusagen dann auch die halbe Kleinstadt. Bis er dann von Troutman aufgegriffen wird. Und dann bricht alles aus ihm raus. Er hat einen absoluten Nervenzusammenbruch. Er erzählt von seinen Erlebnissen in Vietnam, was ihm widerfahren ist. Er hat einfach sein Land verteidigen wollen, beziehungsweise er hat einfach für sein Land kämpfen wollen, aber irgendjemand hat wohl Fäden gezogen, damit man einfach nicht gewinnen konnte. Also das ist so eine Anspielung auf die Dolchstoßlegende zum Beispiel. Und er bricht komplett zusammen. Er kam zurück, wird als Frauenschänder und Babykiller beschimpft und bespuckt von den ganzen Kriegsgegnern. Also der Vietnamkrieg hat das ganze Land auch gespalten. Also da wird alles so ein bisschen aufgegriffen. Am Ende lässt sich Rambo dann doch festnehmen und in ein Krankenhaus bringen. So. Ja, das einmal so direkt selber zum Film. Wer will, kann ihn sich zum Beispiel bei Prime angucken, gegen eine kleine Gebühr, oder auch im Abo bei Join, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube, das hat mir mein Schelle links, Schelle rechts Kollege Nico erzählt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, der hat sich den da angeguckt. Es gibt eine IMDb-Wertung von 7,7 und Rotten Tomatoes, da sind sich Kritiker und Publikum absolut einig. 86-86 ist dort die Skala. Also hätte ich auch nicht gedacht. Und ja, zu Sly Stallone, klar, kann man auch immer noch ganz viel sagen. Es gab ganz viele, also ich glaube insgesamt 5 weitere Fortsetzungen von Rambo. Es ist sogar jetzt kürzlich erst auch, es wurde angefangen, ich glaube die erste Staffel der Rambo-Serie ist abgedreht worden. Also da wird auch noch mal ein bisschen auf die Vorgeschichte eingegangen. Allerdings nicht mit Stallone in der Hauptrolle. Colonel Troutman wurde gespielt von Richard Crenna. Brian Dennehy war der Sheriff Teasel. Und in einer kleinen Nebenrolle sehen wir David Caruso. Den kennt man als Horatio Caine aus CSI Miami. Also der Chief Inspector immer mit seiner coolen Sonnenbrillenbewegung. Regie führte Ted Kotcheff. Kennt man vielleicht auch unter anderem vom Film Immer Ärger mit Bernie. Oder einige Folgen von Law and Order, die er gedreht hat. Ja, das so zu dem, was ich gesagt habe.
Ja, ich glaube, da war da nicht auch was, dass das doch schon im Buch dann anders war. Im Buch stirbt, glaube ich, der den Sheriff bringt er dann um oder so. War da nicht was?
Nee, also im Buch bringt Rambo sich selber um. Und das hätte eigentlich, da begeht Rambo dann tatsächlich Selbstmord vor den Augen von Troutman.
Ja.
Aber Stallone wollte das nicht. Er wollte eben mit Rambo weitermachen. Ja. Und hat gesagt, nee, dann drehen wir das so, dass er sich dann wegbringen lässt.
Da hatte, war das das, nee, warte mal, das war Rocky, ne, wo er das Drehbuch dann einfach selber geschrieben hatte und da so ewig hinterher war, ne? Ich habe gerade überlegt, aber lustig, da fand ich noch dieses Thema mit den ganzen Namen, wie das immer hin und her ging mit, der hieß nur First Blood, der nächste hieß dann aber Rocky 2 oder, nee, Rambo 2 oder so. Ja, oder irgendwas First, war das First auch Blood im Englischen. Ja. Nee, für, aber später und später, nein, aber im Deutschen waren die dann doch einheitlicher, ne, mit Rambo, Rambo 2, Rambo 3. Bis, und dann der vierte war dann doch auch irgendwie Rambo First Blood oder
John Rambo.
Also John ich Rambo. Finde das ja generell momentan, dieses ganze Fortsetzungsthema, auch bei Scream ist mir das auch noch so aufgefallen. Bei so vielen Filmen fangen die ja, die haben diese ganzen Reihen und dann ist ein bisschen länger Pause und dann kommt wieder irgendwie der Titel vom ersten einfach nochmal. Und das hatte ich irgendwie bei Rambo auch noch im Hinterkopf, dass das so auch so ein Hin und Her war.
Ganz genau. Was glaubt ihr denn, wie ist Rambo denn zu seinem Namen gekommen? Doc, was sagst du? Einfach Tipp ins Blaue.
Ich tippe ins Blaue. Er konnte nicht weiter schreiben. Er wollte eigentlich Rambock schreiben, war aber Legastheniker.
Oh, okay. Einstein, deine Idee?
Einfach ins Blaue.
Ja,
einfach. Nein. Es keine Ahnung.
Vielleicht war das irgendein Ausruf oder irgendein Wort von, keine Ahnung.
So. Es gibt mehrere Erklärungen, aber die plausibelste ist es.
Meine.
Ist folgende. Nee. Ah. David Morrell, der Autor des First Blood Romans, der bekam von seiner Frau einfach mal, während er geschrieben hat, eine Schale Äpfel hingestellt. Und diese Apfelsorte hieß Rambo-Apfel. Und dann
da klingelt was ganz dunkel.
Und dann hat er einfach gesagt, okay, das klingt nicht schlecht. Das wandle ich ein bisschen ab. Und somit hieß dann Rambo oder wurde Rambo dann nach einer Apfelsorte sozusagen benannt.
Da habt ihr bei Schelle links, Schelle rechts drüber gesprochen, ne? Kann das sein?
Wir hatten Rambo bisher nicht, ne?
Wo hab ich das denn jetzt? In irgendeinem Podcast. Da hatten sie Rambo. Daher weiß ich auch nur das mit den Namen. Boah, jetzt muss ich erst mal gucken. Was höre ich denn? Was höre ich? Guck mal, ich höre so viele Podcasts, dass ich den Überblick verloren habe. Da. Was in welchen drin ist?
Wenn ihr nicht mehr den Überblick verlieren wollt beim Podcast hören, dann nutzt doch die neue App. Ja?
Horst. Sie heißt Host, Horst.
Genau. Oder Horst, wie der ein oder andere auch sagt. Ich nenne sie Host, ja, weil die App ist der Host, ja, also H-O-Z-D, der Host. Und für den einen oder anderen halt eben auch der Horst, ja, der beste Freund des Podcasters.
Jule hat gesagt, das ist eher aus diesem bayerisch-österreichischen, dieses Horst.
Ja, wir werden es irgendwann hoffentlich von Michel erklärt bekommen.
Das muss er nochmal aufklären.
Ich würde es nicht aufklären, ich würde es einfach genauso laufen lassen, ja, dass jeder seine Interpretation reinsetzt. Was ich sagen will ist, dort sind wir natürlich als Rückspulhelden auch zu finden, dort findet ihr ganz viele andere PodcasterInnen. Wenn ihr selber einen Podcast habt und noch nicht bei Host seid, oder bei Host, was das gleiche ist, schlussendlich, dann ist es so, könnt ihr euch da anmelden, kostenlos, es kostet nichts. Diese App ist kostenlos, ihr könnt euch mit eurem Podcast vernetzen, ihr könnt mit anderen Podcastern vernetzen, ihr könnt dort reinhören, ihr könnt kommentieren, ihr könnt reinsprechen, ihr könnt Leute zu Folgen einladen, ihr könnt so viel machen, ja, und es wird noch mehr. Ist noch eine Beta-Variante, deswegen nutzt es jetzt, weil jetzt sind noch gar nicht so viele da, obwohl es schon sehr viele sind, und ihr könnt richtig Alarm machen, ja, für euren Podcast oder als HörerIn. So.
Bei Horst muss ich immer an Bang Boom Bang denken. Das Pferd heißt Horst.
Die App heißt Horst.
Genau.
Sehr gut.
Schön.
Jo.
So, hast du es, McFly?
Ja.
Ja, sehr gut. Dann wird Zeit, dass ich zumindest wieder ein Unentschieden hole. Das geht ja gar nicht, oder?
Ja, dann mal los.
Meine Herren, ey.
Quiztime mit Einstein.
So, dann machen wir es auch gar nicht so spannend. Wir starten direkt mit den Ereignissen. Welcher Krieg begann im April 1982 zwischen Argentinien und Großbritannien?
Ja. Also wäre gut, wenn ihr nicht so eine Lücke dazwischen lasst, dass, weil dann schaltet sich bei dem einen oder anderen da automatisch der Ohrstöpsel aus, wenn da so eine 5-Sekunden-Lücke ist. Also irgendjemand muss
dann
was erzählen.
Rede ich einfach weiter dabei. Bitte. Machen wir mit Film und Fernsehen weiter. Welcher Kultfilm mit Harrison Ford als Rick Deckard kam 1982 in die Kinos?
Oh, den muss ich auch noch gucken.
Rick Deckard heißt der? Das muss kann ja nur der sein.
So heißt er. Mal gucken, was ihr so habt. Bin da sehr gespannt.
Das ist so ärgerlich, dass ich jetzt schon wieder nicht führen kann, weil er das alles weiß.
Ja, je nachdem. Wir schauen mal. Die nächste Frage war jetzt eigentlich nur für mich, weil das was ist, was ich dann eigentlich nehmen wollte, aber dann eben doch nicht gemacht habe. In der Musik.
Verwirre uns.
Welche britische Band veröffentlichte in dem Jahr das Album The Number of the Beast?
Ja, scheiße.
Okay. Nee, die waren es nicht. Die waren es definitiv
ich bin
nicht.
Ja, aber es ist halt so, dass es halt so, dass McFly alles richtig hat. Das weiß ich.
Vielleicht hast du sie auch alle richtig. Man weiß es nicht. Ich sag es nicht. Ich weiß es aber. La la la. Ich weiß das Ergebnis.
Okay, wir reden jetzt selber. Du musst nicht mehr die ganze Zeit reden.
Das hat aber gerade so einen Spaß gemacht. So, aber vielleicht wisst ihr da draußen ja auch die Antworten. Wir freuen uns sehr auf alles, was ihr uns schickt.
Und nicht nur Jule, also du darfst gerne weitermachen. Vielleicht gibt es da draußen noch einen Horst, der auch mitmachen möchte. Oder ein Bernd oder eine Katrin. Ja, was auch immer. Ja.
Wollt ihr von Jule sonst auch noch ihre Wahl zu 1982 hören?
Natürlich.
Wir wussten ja bisher gar nicht, dass es das gab. Ja. Also gerne, natürlich.
Ich wollte damit ganz bewusst bis zum Ende warten.
Natürlich. Na klar. Das Beste kommt ja immer zum Schluss.
So sieht es nämlich aus, denn das Ereignis ist super leicht. Denn der Top-Promi unserer Zeit wurde geboren. Es ist Christine von den Trashinnen.
Christine!
Ja, Happy Birthday!
Ja. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich sie direkt mit in die Liste genommen.
Tja, ja.
Und Musik ist neben Trumpf. Wie schön, dass du geboren bist, natürlich White Wedding. Und ja, ich hoffe, es kam 1982 raus. Und jetzt rate mal, liebe Einstein, welchen Film hätte sie wohl gewählt?
Oh, auch das letzte Einhorn.
Exakt.
Da muss man ja kein Prophet für sein, oder?
Na komm, ich war kurz vorm Freudenhaus von Texas. Also naja, und Dark Star wäre auch
und
mal.
Dark
das war
Star,
die knappe
genau.
Kiste.
Dieses Freudenhaus vor Texas, ne? was ist das für ein Genre?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich das wissen will.
Ich möchte da gerne mal reingucken, wenn ich ehrlich bin.
Kannst du ruhig.
Okay. Ja.
Ach,
ist nicht so schlimm.
Ins Freudenhaus
nichts, ich glaube, es gibt nichts, was ich noch nicht gesehen habe. Ja.
Oh je.
Nein, in den Film. Ja.
Sag das nicht so laut.
Ja, genau. Es könnte schwierig werden. Vielleicht möchte ich manche Sachen auch nicht sehen. Ich möchte auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht. Also, folgt uns, lasst ein Like da, weil wir als kleiner Podcast, Nischenpodcast auch, sind auf eure Stimmen, auf eure Empfehlungen angewiesen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns empfehlt, ja, wenn ihr uns mögt, wenn ihr uns liked. Ein Like da lassen bei YouTube, bei Spotify, wo auch immer ihr uns hört, bei Instagram und vielleicht auch mal auf Folgen klicken. Und weiter verbreiten. Spreadet nicht nur Liebe, sondern auch die Rückspulhelden.
Oh.
Genau. So.
Und genießt den Sommer.
Bitte, richtig.
Wir tun es auch. Und entsprechend hört ihr gleich, wie es bei uns weitergeht. Und lasst euch überraschen, würde ich da sagen.
Lasst dich überraschen. Schönes Geschenk. Wirklichkeit.
Time.
Huch! Potzblitz!
Ja.
Zappanot!
Potzpiel, Leute!
Holla, die Waldkühe!
Ratzalpaltuff!
Come up.